Der Inbegriff von Athletik ist eigentlich, sprinten und springen zu können.
Testosteron hoch, Cortisol runter.
Bindegewebsstrukturen werden stiffer, ein Stimulus, den wir durchs normale Joggen eigentlich nicht bekommen.
Das ist etwas, was nicht nice to have ist, sondern überlebenswichtig. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Willkommen auf allen Kanälen, wo ihr gerade zuseht, zuhört oder sonst wie dabei seid. Es ist wieder der liebe Dr. Patrick Bernter. Ich freue mich, dass du da bist, Patrick.
Ebenso, hi.
Wir haben heute ein Thema für euch mitgebracht. Und zwar soll es mal um Training gehen wie Sprünge, Sprints, also hochintensive, explosive Dinge. Und warum das in deinem Training Platz finden sollte, beziehungsweise warum diese Dinge, was viele denken, nicht nur für Athleten geeignet ist und für Profisportler, sondern auch bei uns ganz normalen Alltagsathleten Teil des Trainings sein sollte. Und Patrick, warum?
Warum? Ja, ich kann es jetzt nicht direkt auflösen, sonst wäre die Podcast-Folge zu Ende.
Ja. Ich dachte, wir machen jetzt mal die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten.
Ja.
So, du antwortest mit einem Satz, weil ist wichtig und dann...
Weil es sinnvoll ist.
War schön.
Genau.
War schön.
Ciao. Nee, Spaß beiseite. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Erinnerst du dich dran, wann du das letzte Mal mit voller Intensität gesprintet bist?
Ja, tatsächlich ist es bei mir gar nicht lang her, weil ich mir vor kurzer Zeit wieder vorgenommen habe, es regelmäßig in mein Training aufzunehmen. Und ist ein paar Wochen her, habe ich mit meinen Kids Sprints barfuß auf einem Fußballfeld gemacht.
Sehr schön. Dann machst du ja eigentlich schon alles richtig. Aber ich glaube, dass die Antwort deutlich anders ausfallen würde, wenn wir jetzt, ich sag mal, 100 Menschen aus der generellen Population befragen würden, die nicht so trainingsaffin sind wie wir beide. Und die Frage ist eigentlich dadurch aufgekommen, oder die Themenidee ist dadurch aufgekommen, dass das Thema Longevity ja eigentlich seit Jahren sehr stark im Fokus steht, zu Recht. Aber der Fähigkeitsverlust, der mit dem Altern einhergeht, der im Grunde genommen auch reversibel ist oder aufzuhalten wäre, indem man diese Fähigkeiten einfach immer mal wieder durchführt, der ist gar nicht so im Vordergrund. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und deshalb habe ich auch gesagt, es wäre echt gut, mal über Sprints und Sprünge zu sprechen. Nicht nur, weil das Spaß macht, sondern weil es halt auch sinnvoll ist. Denn es gibt da, ich sag mal, so einen Mythos, ne, das ist keine offizielle Statistik, aber man sagt, wie 90% aller Menschen über 30 werden nie wieder maximal sprinten oder so. Ich kenne jetzt keine
grade,
Zahlen.
Da wollte ich auch gerade drauf raus, weil es gab ganz eine Zeit lang, gab es mal 7 Millionen Reels, wo das so gesagt haben.
Genau.
Und ich habe dann mal recherchiert und wollte rausfinden, ob es wirklich irgendeine Evidenz gibt oder irgendwas, irgendeine Statistik, irgendwas in der wissenschaftlichen Welt, was das bestätigt, untermauert, sonst was. Also nochmal von der Logik her, glaube ich, dass da super viel dran ist. Also wenn man in seinem Umfeld schaut und auf sich selber schaut. Also ich habe es auch super lange jetzt nicht mehr konsequent gemacht. Und ich oute mich auch, das eine Mal, wo ich es jetzt mit meinen Kindern gemacht habe, ist tatsächlich wieder nur einmal geblieben, weil ich hatte am nächsten Tag so einen Muskelkater in Adduktoren, Leiste und sonst was, was sich eher so wie eine Zerrung angefühlt hat. Und ja, das würde super schnell dann wieder weggehen, wenn ich es regelmäßig machen würde. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so konsequent gemacht, wie ich müsste. Also bei mir ist gerade auch noch ein Vorsatz. Und ich werde es auch wieder machen. Und ich habe es phasenweise sehr intensiv gemacht und auch viel Positives daran feststellen können. Da können wir gleich tiefer reingehen. Aber ich glaube, dass dieses Wheel, was es da zigtausendmal auf Social Media gab, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt. Also sehr viele Menschen, Ü30, Ü40, sprinten ihr ganzes Leben nie mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, für was brauche ich in unserem Alltag sprinten? Stimmt, das ist, was dann immer die Normalos antworten. Aber die Fähigkeit fehlt ja halt. Und diese Fähigkeit, sich schnell zu bewegen, Muskeln schnell anzusteuern, Typ-2-Fasern zu aktivieren, Typ-2-Fasern zu behalten, ist natürlich deutlich wertvoller fürs Leben oder Longevity, was du gerade angesprochen hast, als das, was der allgemeine Mensch da draußen wahrscheinlich einem Sprint oder einem Sprung oder sowas zuschreibt, ne? Zuschreiben würde.
Absolut. Und vielleicht noch einen anderen Aspekt auf dieses Thema. Es ist mir nämlich bei mir selbst dann aufgefallen, ich bin jetzt ich sag mal Mitte, Ende 30, ja, die Mitte habe ich schon passiert, aber ich kann mich noch einigermaßen dran erinnern, wann ich das letzte Mal gesprintet bin, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe mir die Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt maximal sprinten würde? Und selbst ich habe so ein bisschen die Befürchtung dann gehabt, dass ich mich dabei wahrscheinlich verletzen würde oder dass ich mich verletzen könnte, weil ich das einfach so lange nicht gemacht habe und weil halt all meine Strukturen zwar gewohnt sind, schwere Gewichte zu bewegen, aber nicht halt eben sehr leichte Gewichte in Relation maximal schnell, maximal explosiv zu bewegen. Ja, und auch das Thema Athletiktraining oder funktionelles Training steht ja ganz hoch im Kurs. Aber der Inbegriff von Athletik für mich ist eigentlich sprinten und springen zu können. Und das ist auch das, was in den meisten Sportarten ja gefordert ist. Und ja, man tut's leider einfach nicht mehr. Und vielleicht noch mal, um auf das Thema Longevity zurückzukommen. Man spricht ja auch auf, diese ganzen Prädiktoren für Langlebigkeit. Und da ist auch eine Meta-Analyse rausgekommen, die glaube von Araujo, 2025 war die. Die hat mal untersucht, welchen prädiktiven Einfluss nicht Muscle Strength, also nicht die Kraft, sondern Muscle Power auf Longevity hat. Und tatsächlich war die Power, also Schnellkraft, war ein stärkerer Prädiktor als die Kraft selbst auf die Langlebigkeit. Was ich ganz bemerkenswert finde, weil die Schnellkraft nämlich auch noch deutlicher zum Beispiel Dinge mit einbezieht, wie die Elastizität oder dem gegenübergesetzt die Stiffness von Bindegewebsstrukturen, Sehnen und so weiter. Ja. Was natürlich auch wieder ein Thema ist, wie du es jetzt gerade dargestellt hast, du bist einmal gesprintet und hattest danach einen starken Muskelkater in Adduktoren, Hamstring-Bereich. Was absolut.
Hamstring nicht so, Adduktorenleiste vor allem.
Adduktorenleiste, ja. Mhm. Was auch irgendwo plausibel ist, weil vielleicht ein kurzer Ausflug, das, was man als Muskelkater kennt, dieses Delayed Onset of Muscle Soreness, gibt es eine Publikation von Wilke und Behringer, heißen die beiden, glaube ich. Die haben gesagt, dass es eigentlich so gar nicht direkt auf die Muskulatur ankommt bei dem Thema Muskelkater, sondern auf das Bindegewebe. Die haben gesagt, es ist eigentlich eher ein Delayed Onset of Soft Tissue Soreness, weil die ganzen Prozesse, die dann später auch tatsächlich zu Schmerzen führen, maßgeblich im Bindegewebe um die Muskulatur und in der Muskulatur stattfinden. Also eigentlich eher ein Thema, was in den Faszien verortet ist. Und wenn du dann halt eben nicht daran gewöhnt bist, also nicht spezifisch darauf trainiert bist, in diesen Strukturen, Leist und Adduktoren, sehr explosiv über diese Bewegungsumfänge Kräfte zu entfalten, möglichst schnell, dann ist auch plausibel, weshalb du dort so eine Art Muskelkater bekommen hast. Ja.
Also ich würde auch definitiv behaupten, was du vorhin, oder unterstreichen, was du vorhin gesagt hast, ein Großteil der Menschen da draußen, wenn wir jetzt mal drauf schauen, bei mir auf die Physiologie, ja. Ich habe eine gute Beweglichkeit, ich kann die Hüfte gut strecken, also überdurchschnittlich gut durch das ganze Five-Training, habe also eine gute Länge in Rectus Femoris, Iliacus Psoas und so weiter. Die kompletten hüftbeugenden Strukturen sind bei mir die meiste Zeit schön frei. Ich habe eine gute Grundkraft, ich mache viele, also auch komplexe Übungen mit hohen Lasten. Das heißt, mein Körper ist eigentlich relativ gut gewappnet für so eine Belastung. Er ist halt nur nicht mehr gewohnt von der Ausführung, also auch koordinativ, wie du sagst, Fasziengewebe vielleicht teilweise auf genau diese Belastung nicht mehr so eingestellt. Aber ich verletze mich nicht. Also ich habe halt einen Muskelkater, es ist unangenehm. Muss auch dazu sagen, ich war noch nie ein guter Sprinter. Also ich habe keine tolle Technik oder irgendwas. Das war aber schon früher so. Und was ich aber eigentlich sagen will, ein Großteil der Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, diese Ü40 oder von mir aus Ü30, die nie mehr sprinten, da sind natürlich ein ganz großer Teil der Menschen dabei, würde ich behaupten, die sich wirklich wehtun würden. Also wenn die einfach von null, und das möchte ich an der Stelle sagen, weil nachher kommen wir ja bestimmt irgendwie dazu, wie kann ich das denn anfangen, in mein Training einzubauen und vielleicht sinnvoll didaktisch aufbauen. dann würde ich schon sagen, dass sehr viele Menschen in ihrer Physiologie, wie sie gerade sind, sitzender Alltag, nicht trainieren, Strukturen, nicht weich, nicht beweglich und auch nicht gewohnt, hohe Lasten zu absolvieren, dann tust du dir einfach weh.
Ja.
Und also höchstwahrscheinlich. Also es ist nicht sehr unwahrscheinlich. Und wehtun heißt es nicht, dass die Welt untergeht, aber du holst dir vielleicht einen kleinen Muskelfaserriss im Worst Case oder eine Zerrung oder einfach eine brutale Verkrampfung, sodass du einfach 14 Tage nicht rundläufst, irgendwie Schmerzen hast, gewisse Dinge nicht machen kannst. Und das wird dir wahrscheinlich die Freude auf das nächste Sprinttraining tendenziell nehmen.
Absolut. So. Das ist ein wichtiger Punkt. Also es sollten erstmal gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, genau, die aber die meisten, die irgendwie sinnvoll trainieren, ohnehin schon mitbringen. Das heißt, jemand, der regelmäßig sein Krafttraining durchführt, regelmäßig was für die Beweglichkeit macht, also seine Muskelgelenksysteme auch mal in endgradigen Bereichen irgendwie bewegt und belastet, dann ist eigentlich schon mal relativ gut als Ausgangsbasis. Und dann kann man dazu übergehen, das Ganze systematisch aufzubauen. Ja. Aber bevor wir jetzt an die inhaltlich, also die trainingspraktische Seite gehen, vielleicht einmal noch kurz nochmal ganz klar, warum es denn sinnvoll ist, das Ganze zu trainieren. Du hast schon viele Punkte genannt, ja, also Bindegewebsstrukturen werden stiffer, werden reaktiver, wir erhalten FT2-Fasern oder bauen sie damit auf, ja, wobei für den Aufbau von FT2-Fasern schon Krafttraining besser geeignet ist als Sprinten selbst. Wir behalten die Fähigkeiten. Das sind so die großen Dinge. Was man vielleicht noch mit aufnehmen sollte, sind die hormonellen Reaktionen auf Sprints. Ja, ist auch gut erforscht, also insbesondere Wirkung dann auf Testosteron. Genau. Cortisol wird tatsächlich auch dadurch relativ gut abgebaut, weil ich sag mal generell Bewegung, je intensiver, desto besser gut dafür geeignet ist, auch Stresshormone abzubauen. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Der zweite Punkt ist, Sprints treiben natürlich, wenn man sie hintereinander macht, auch die Herzfrequenz in Bereiche, wo man mit einem normalen Joggen oder mit einem Krafttraining nie hinkommt. Das ist jetzt vielleicht dann noch ein kardiovaskulärer Nutzen, den man damit rauszieht. Mhm. Und die hat generell, Bindegewebe haben wir, glaube ich, schon genannt, aber die Bindegewebsgesundheit, gerade das, was eben, wenn man viel sitzt und so weiter, sowieso nicht gut ist. Und wenn man dann noch relativ statische Bewegungen im Krafttraining macht, wobei ich jetzt zum Beispiel im Hinblick aufs Sprunggelenk sogar Kniebeugen, Kreuzheben als relativ statisch ansehen würde, dann hat man einfach auf zum Beispiel im Sprunggelenk, Achillessehne, Plantarfaszie, alles was da so ist, eigentlich keine dynamischen Reize mehr. Ja? Und muss ich dir nicht erklären, aber ist für alle da draußen relevant, ein schlecht bewegtes Bindegewebe ist halt auch ein schlecht ernährtes Bindegewebe und ein schlecht ernährtes Bindegewebe ist langfristig auch ein nicht ganz gesundes Bindegewebe. Ja. Zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit dafür. Was ich aber eigentlich hinaus will, das hat jetzt gar nichts mit Physiologie zu tun oder mit Anatomie, sondern es geht tatsächlich in erster Linie um den Erhalt der Fähigkeiten. Denn angenommen, man ist jetzt mit 30er, ist gerade Mama oder Papa geworden und will eventuell mit seinen Kindern durch den Garten toben. Wer kann das denn noch ohne dabei oder davor drüber nachzudenken, dass man jetzt nicht zu dolle machen darf, weil sonst eventuell was kaputt geht. Also wer, darf man sich gerne mal die Frage stellen, und die Ü50er, die vielleicht schon Großeltern geworden sind, mit den Enkelkindern spielen wollen, darf sich jeder mal die Frage für sich stellen, wer geht denn mit dem Kind nach draußen jetzt im Sommer auf den Spielplatz, auf dem Sportplatz oder sonst wohin und tobt einfach mal mit denen rum, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt dadurch was kaputt machen könnte. Ja. Und in der Regel liegt's gerade bei der trainierten Bevölkerung nicht daran, dass zu wenig Muskulatur da ist oder zu wenig Kraft, sondern dass halt eben reaktive Bewegungen und Schnellkrafttätigkeiten nicht mehr trainiert wurden, nicht mehr gut toleriert werden. Und das können wir noch ein bisschen weiterspinnen. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Straße ist, man ist schon ein bisschen älter und bleibt mit der Fußspitze am Bordstein hängen, während man halt eben entweder runter oder hoch geht, logischerweise. dann spielt die Schnellkraftfähigkeit und auch die reaktive Fähigkeit zum schnellen nach vorne bringen des Fußes, des Beines zum Abfangen und zum reaktiven Kraft erzeugen, damit man tatsächlich auch genug Kraft hat, um nicht hinzufallen, spielt eine enorme Rolle. Und deshalb spielt auch im Hinblick auf die Sturzprophylaxe so ein Sprung- und Sprinttraining eine enorme Rolle. Und wenn wir jetzt von Sprints und Sprüngen als konkrete Formen jetzt mal direkt vielleicht ein bisschen abrücken wollten, dann würde ich es jetzt übergeordnet eher als Schnellkraft- und Reaktivkrafttraining bezeichnen. Ja, das sollte eigentlich trainiert werden. Und aus meiner Sicht sollte die Zieldisziplin dann Sprinten und Springen sein. Aber um dorthin zu kommen, durchläuft man eigentlich alle Stadien des Schnellkraft- und Reaktivkrafttrainings. Ja. So, jetzt können wir langsam den Bogen schlagen zu, wie geht man es denn eigentlich methodisch an? Denn wenn man jetzt sprinten will, dann sprintet man nicht sofort, sondern man beginnt erstmal damit, wenn man es nicht schon tut, überhaupt zu joggen. Weil für viele Personen ist die Reaktivität, also die reaktiven Kräfte, die beim Joggen wirken, ist im Grunde schon mehr, als sie bisher gewohnt waren. Das bedeutet, wenn jemand, der normalerweise nie joggt, plötzlich anfängt zu joggen, dann ist das schon eigentlich ein plyometrisches Training, Reaktivkraft- und Schnellkrafttraining. Weil, wenn man es jetzt mal rein phänomenologisch betrachten würde, dann ist Joggen alternierendes, einbeiniges Springen. Zwar mit niedrigerer Intensität, weil man drückt sich ja nicht maximal schnell ab, aber es ist abwechselndes, einbeiniges Springen. Und je nachdem, welche Lauftechnik man bevorzugt, ist es dann halt schon auch ein relativ kurzer Bodenkontakt. Das bedeutet, man hat einen kurzen Dehnungsverkürzungszyklus. Ja, und diese Dehnungsverkürzungszyklen muss ich vielleicht kurz erklären. Das ist, wenn man quasi einen Muskel in die Länge zieht, also in der exzentrischen Phase, gegen Widerstand verlängert. Dann hat man eine kurze Umkehrphase, in der die Sehne, also der gesamte Muskel-Sehnen-Komplex, die aufgebrachte Energie irgendwie speichern muss. Und dann bei der nachträglichen konzentrischen Phase, also beispielsweise, wenn man sich mit dem Fuß danach im Bodenkontakt wieder abdrückt, wird nicht nur die Energie frei, die durch die Kontraktion der Wadenmuskulatur erzeugt wird, sondern zusätzlich wird die Energie frei, die durch diese kurze Haltephase in der Achillessehne gespeichert wurde. Ja. So, und dieser Übergang von Exzentrik in die Konzentrik, das ist ein Dehnungsverkürzungszyklus, weil halt eben gegen Widerstand erst der Muskel gedehnt und dann nachfolgend direkt verkürzt wird. Und je schneller dieser Dehnungsverkürzungszyklus ist, desto reaktiver ist die Bewegung. Und das bedeutet, desto mehr Anteile in der Energieaufnahme und Energiewiederabgabe übernehmen dann auch die passiven Strukturen, beziehungsweise in dem Fall die aktiven Strukturen, nämlich die Sehnen. Ja. So, das vielleicht kurz als Einwurf zu diesem ganzen Thema.
Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung zum, gerne, um die Wichtigkeit vielleicht nochmal zu unterstreichen, weil dazu gibt es Statistiken. Wir haben in Deutschland ja so roundabouts, variiert natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen, 30.000 Unfalltote. Und so 20.000 bis 22.000 davon werden Stürzen und den Folgen von Stürzen zugeschrieben. Also das, was du vorhin beschrieben hast, die Fähigkeit zu erhalten, wenn man stolpert, nicht zu fallen im Alter, sondern sich auffangen zu können, weil man eben die Fähigkeit und die Kraft und die Typ-2-Fasern und so weiter noch hat. Das ist etwas, was nicht nice to have ist, sondern, muss man mal so drastisch sagen, überlebenswichtig sein kann im Laufe des Lebens. Thema Longevity und Lebensqualität. Ne? Und was ich vielleicht auch ergänzen möchte, aber das Fass möchte ich heute gar nicht zu viel aufmachen. Sprinten und Joggen oder Laufen sind schon zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und Joggen ist bei weitem nicht so gesund, wie die Leute denken, weil es bei den meisten ein schnelles Gehen ist, was nur über gedämpfte Schuhe geht und Ferse und ganz beschissenes, sorry, dass ich so sagen muss, Bewegungsmuster bei einem ganz großen Teil der Menschen da draußen ist, die einfach nur losjoggen. Vielleicht holen wir uns da mal einen Laufschulexperten mit rein und machen da mal eine extra Folge zu, weil Joggen ist, glaube ich, auch ein schon, ach, jetzt mache ich mir echt Feinde, aber für viele Menschen, die es nicht richtig tun, ein echt überbewertetes Tool, um gesund zu bleiben.
Oder zu werden, also
schlachtet gesund. Mich, schlachtet zu, mich gerne.
Nee, ich
aber Sprinten tatsächlich, also so blöd es klingt, also ich würde sagen, Sprinten ist die deutlich anspruchsvollere Bewegung bzw. Bewegungsmuster. Ich würde trotzdem hier behaupten und große Wetten eingehen, dass für viele das Sprinten gesünder in Anführungszeichen durchführbar ist, mit ein paar Wegen dahin, als Joggen. Also Laufen gesund zu lernen ist die größere Aufgabe als Sprinten, würde ich behaupten.
Ja, würde ich sogar mitgehen. Ja.
Weil Joggen ist der Wahnsinn. Dieses Abrollen über die Ferse, vorm Körper aufkommen, was da im Körper passiert und so. Ja. Super Katastrophe.
Fußaufsatz zu weit vorm Körper ist sowieso sehr kritisch zu betrachten.
Zu niedrige Frequenz und so weiter und so fort. Genau. Und ich bin da wirklich nicht der ausgeschriebene Experte, wie man mir ansieht. Aber da machen wir mal eine Extra-Folge zu. Aber nochmal, Sprinten oder schnelle Dinge, explosive Dinge, super wertvoll, hast du super geil erklärt, warum die wertvoll sind. Ich wollte es nur nochmal unterstreichen mit mit dem drastischen Bild, wie viele Leute davon betroffen sind, weil sie es nicht mehr können. So.
Ja. Und das ist, du hast da eben was angesprochen, was ich auch nochmal kurz hervorheben will, weil du hast das ganze Thema Longevity nicht nur mit nicht sterben betitelt, sondern auch mit Lebensqualität erhalten.
Korrekt.
Und ich bin jetzt nicht in dem Alter, aber falls ich irgendwann mal Enkelkinder haben sollte, dann will ich mit denen auch noch toben, ohne Angst zu haben, mir da irgendwie dabei weh zu tun. Klar werde ich da jetzt keine 100 Meter Bestzeit mehr sprinten oder sonst wie, aber darum geht's ja nicht. Ja?
Ich bin ja öfter, also übrigens, ich gucke immer wieder mal auf mein Telefon runter, weil es könnte jeden Moment Kind Nummer 5 kommen. Ich bin so ein bisschen, ja, also wir haben noch nicht Termin, aber fünfte Kind kommt wahrscheinlich ein bisschen früher und ich habe so ein Gefühl bei meiner Frau, dass es nicht mehr arg so lange geht, aber direkt nach dem Podcast fahre ich nach Mainz, also ich, ja, egal, soll nicht unser Thema sein, aber was ich gerade erzählen wollte, ich bin mit den Kindern öfter mal mittags ja im Klettern und solange die Großen abwechselnd ihren Kletterkurs haben, spiele ich mit den Kleinen in diesem allgemeinen Kletterding da halt im Inscheu-Villingen. Grüße gehen raus, super geiler Bereich da für die Kids. Und dann spielen wir da manchmal auf diesen matten Fangi halt und so, ne? Und da siehst du halt, also erstens mal gibt's kaum einen Vater mit 3,44, der irgendwie mit seinen Kindern noch Fangi spielt. Und wenn die das tun, dann siehst du wilde Defizite in Fähigkeiten, Kraft und sonstigem. Sehr oft. Bei Vatis wie Muttis. Also ist schon krass.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und beobachte ich auch überall, wo ich hingehe, wo Menschen sich bewegen, tatsächlich auch. Ja.
Ja. Was übrigens mir noch auffällt bei mir, als ich jetzt versucht habe, wieder Sprinten ins Training mit einzubauen, mir fehlt tatsächlich die Kraft so in dem Bereich Wadenmuskulatur, Achillessehne, Plantarfaszie. Also Sprinten geht ja eigentlich theoretisch über den Vorfuß. Das geht bei mir nur eine gewisse Zeit und dann stellt mein Körper wieder eher auf Ferse um und weil mir, glaube ich, die Kraft tatsächlich fehlt, weil ich die Fähigkeit nicht mehr vollends habe. Ja. Bin ich natürlich auch nicht gerade der Gratilste mit 90 Kilo plus, aber da merke ich, das ist mit ein Grund, warum ich es auch wieder mit einbauen will, weil ich merke, obwohl ich viel Krafttraining mache, viel Muskeltraining mache, offensichtlich die Kette da einen absoluten Schwachpunkt hat.
Ja, und ich möchte vorwegschicken, ich will jetzt gar keinen Gegenargument gegen Beweglichkeitstraining anbringen, aber jemand, der, und das ist jetzt bei dir nicht der Fall, bei dir liegt es eher an der Spezifik des Trainings.
Ja. Ich auch, weil die Waden trainiere ich spezifisch nicht.
Ja, aber jemand, der halt nie wirklich große Kräfte erzeugt, aber dafür viel Beweglichkeitstraining macht, der wird auch beim Anfangen, beim Sprinten erstmal sehr langsam machen müssen, weil die Stiffness da entscheidend ist. Die Stiffness ist die Fähigkeit von Bindegewebsstrukturen bei explosiver Krafterzeugung
festzumachen,
also nicht elastisch nachzugeben. Ja? Also je größer die Stiffness, desto direkter die Kraftübertragung durch Bindegewebsstrukturen. Vielleicht kann man es so einfach runterbringen oder runterbrechen. Was aber jetzt nicht zwingend bedeutet, dass eine stiffe Bindegewebsstruktur automatisch eine nicht bewegliche ist.
Ja? Also ich wollte gerade dazu ergänzen, also ich teile das und ich glaube auch, dass es bei mir, weil ich eben nur in dem Bereich Beweglichkeit trainiere, aber eben nicht die Stiffness und nicht die Kraft, das auf mich auf jeden Fall zutrifft. Aber ganz kurzer Exkurs, wir hatten die Diskussion zum Beispiel immer ganz krass in der Bundesliga. Wenn Fußballvereine angefangen haben, mit Five zu arbeiten, dann haben immer die Athletinnen gesagt, ja, aber wenn die jetzt da anfangen, auf dem Ischio, auf dem Stein, die Waden auf Länge zu trainieren, dann werden die langsamer. Und genau das ist aber nicht passiert. Ne? Also,
genau,
wie du gerade sagst, wenn beides trainiert wird und wenn eine gute Stiffness, also die Fähigkeit gut da ist, dann machst du die nicht kaputt über ein bisschen Muskelgelenktraining. So, das wollte ich nur ganz kurz einschieben, hast du ja auch schon gesagt, oder nochmal unterstreichen.
Wobei, lass ganz kurz, da korrekt zu bleiben, das ist natürlich immer eine Dosisfrage. Wenn ich jetzt halt jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde Beweglichkeitstraining mache, dann wird die Stiffness dadurch sehr wahrscheinlich, kann jetzt keine Studie zitieren dazu, aber da wird sehr wahrscheinlich auch was mit der Stiffness passieren.
Ja.
Aber wenn ich jetzt halt regulär einfach mein Beweglichkeitstraining mache, um meine Beweglichkeit ein bisschen zu verbessern oder zu halten, ohne in extreme Ausmaße abzudriften, wird es da wohl keine großen Wechselwirkungen geben.
Ja, und was ich ja auch ganz klar sage, auch wenn ich in der Praxis die negativen Auswirkungen nicht so stark sehe, wie es manche alte Studien sagen, aber ich würde jetzt auch keinem vor einem Weltrekordversuch 100-Meter-Sprint ein Beweglichkeitstraining für die Wadenmuskulatur direkt davor empfehlen zum Beispiel. Ne?
Also das Timing, Punkt.
Das Timing ist sicherlich auch sehr entscheidend. Ja,
gut, dass du es ansprichst. Das hätte ich mir nicht verziehen, wenn ich es vergessen hätte. Danke dafür. Also Dehnen hat tatsächlich einen Einfluss auf die Stiffness, allerdings akut. Mhm. Das heißt, unmittelbar, nachdem ich jetzt beispielsweise meine Wadenmuskulatur extrem gedehnt habe, ist die Stiffness und dadurch die Kraftübertragung, insbesondere die reaktive Kraftübertragung in meinem Sprunggelenk, oberen Sprunggelenk vor allem, ist herabgesetzt. Allerdings dauert das nur kurze Zeit an und danach ist wieder alles beim Alten. Ja? Nur dass ich die Muskulatur, das Muskelsehnensystem einmal komplett auf Länge durchbewegt habe, habe einen positiven Reiz hinsichtlich Beweglichkeitsanpassung gesetzt. Ja. Und wenn ich dann entsprechend abwarte und dann vielleicht zur Wiedererwärmung, zur Wiedererlangung der Stiffness so ein paar Hops mache oder sowas Einfaches mache wie Seilspringen, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme, dann habe ich die Stiffness relativ schnell wiederhergestellt und habe dann eben keine negativen Effekte auf nachfolgenden Sprints. Ja. Deshalb, auch wenn man zum Beispiel Usain Bolt gesehen hat oder andere Sprinter, ja, die werden vor ihren Sprints am Rand vom Stadion immer nochmal richtig gut durchbewegt. Aber wenn die dann auf die Bahn gehen, machen die immer nochmal kurze Sprünge, machen nochmal ein paar größere Sprünge. Genau, also die stellen damit quasi die Stiffness dann unmittelbar wieder her. Genau, das dazu. Wenn ich allerdings dehne und mache an einem anderen Tag irgendwie Schnellkraftbelastung, dann sind diese Wechselwirkungen nicht da. Also nur um da korrekt zu bleiben, akute Effekte auf die Stiffness gibt's.
Lass uns mal in die Hormone reingehen. Also im Stoffwechsel würde ich da doch mit reinnehmen, weil da wird ja auch den Sprints schon viel zugesprochen, was so Stoffwechselaktivierung angeht. Können wir gleich mal drüber sprechen, wie berechtigt oder nicht. Aber hormonell passiert viel, wenn ich sprinte. Und ich denke, wir sollten auch drüber sprechen, dass das halt auch wieder eine Dosisfrage ist. Weil wenn du jetzt jeden Tag sprinten würdest, dann würde das wieder nicht funktionieren. Da müssen wir vielleicht auch einmal kurz einordnen. Aber was sind die hauptpositiven Effekte, wenn ich hochintensive Sprinttraining in mein Workout einbaue?
Na gut, ganz
platt. Also hormonell gesehen.
Hormonell gesehen.
Thema bleiben.
Ja, okay.
Hormonell und stoffwechseltechnisch gesehen.
Hormonell bin ich gar nicht so tief drin. Ich bin tatsächlich am ehesten drin, dass es halt eben den Baseline-Testosteronspiegel langfristig anheben kann. Ja. Mhm. Und auch besser aufrechterhalten kann, wenn man altert. Mhm. Ja. Also dahingehend schon. Andere Hormone, muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich in dem Kontext eigentlich jetzt auch relativ wenig. Das ist so der prominenteste Nutzen. Vielleicht können wir das deshalb an der Stelle auch abkürzen. Also es hat gerade für die Aufrechterhaltung oder Erhöhung von Sexualhormonen einen nachweislichen Effekt.
Ja.
Die Fähigkeiten hinsichtlich Energiebereitstellung, also metabolische Effekte, sind da eigentlich schon ein bisschen spannender. Denn erstens, man ver, Also auf Grundlage des Spezifitätsprinzips wird man durch Sprinten erstmal besser zu sprinten, ja. Mhm. Metabolisch gesprochen heißt das, wenn ich halt regelmäßig eine Tätigkeit ausführe, die eine maximal hohe Energieflussrate erfordert, sprich, dass mein System so viel Energie wie möglich in der kürzesten Zeit bereitstellt, dann wird das System auch genau dahingehend besser. Ja, das besagt ja das Spezifitätsprinzip. Mhm. Das passiert nur im Alltag von, ich sag mal, allen, die über 30 sind und nicht zufällig noch irgendwelchen intensiven Spielsportarten nachgehen, passiert das im Alltag halt relativ selten, weshalb diese Fähigkeit auch verkommt. Das heißt, mal schnell mit einem Energy Burst auf eine Anforderung zu reagieren, die uns eventuell im Alltag begegnet, das kann so gut wie niemand mehr richtig gut tolerieren. Ja, beziehungsweise zumindest ist dann eben die Energieflussrate, die dabei zustande kommt, niedriger als das, was eigentlich sein sollte. Heißt also, wenn ich sprinte, also über eine gewisse Distanz, dann verbrauche ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie, weil ich sehr viel Kraft respektive Energie freisetzen muss. Und wenn ich das halt wiederholt tue, dann werde ich besser. Jetzt kommt es hinsichtlich des Metabolismus eigentlich auf einen weiteren Punkt an, nämlich wie lange mache ich denn Pausen dazwischen und wie lange sprinte ich? Ja, weil jetzt dann in Sprint so um die 50 Meter wirklich noch rein über die Phosphagenspeicher tatsächlich abgedeckt werden kann, sprich, da wird ATP und vielleicht dann am Ende noch ein bisschen Kreatinphosphat verbraucht. Und erst wenn es dann deutlich über die 100 Meter geht, ist bei den meisten dann wirklich auch der Fall, wo schon eine gewisse Übersäuerung stattfindet. Das Thema haben wir auch schon beleuchtet, was Übersäuerung eigentlich ist. Aber da, wo es dann halt eben den anaerob-laktaziden-Stoffwechsel reingeht, vorher ist anaerob-alaktazid, weil über die phosphagenen Energiebereitstellungswege halt eben kein Laktat gebildet wird, oder eigentlich muss man H+, das Wasserstoffionen, noch erwähnen, weil die eigentlich dafür sorgen, dass der Muskel übersäuert, nicht das Laktat. Ne? Also wenn ich besser darin werden will, über 150, 200 Meter irgendwie möglichst viel Leistung zu erbringen, sprich, wenn ich besser darin werden will, laktazide Belastungen zu tolerieren, also Situationen, wo mein Muskel übersäuert, dann muss ich ein bisschen länger sprinten. Wenn es mir eher darum geht, möglichst große Energiespitzen in möglichst kurzer Zeit freizusetzen, dann muss ich ein bisschen kürzer sprinten. Wenn es mir darum geht, möglichst stark zu beschleunigen und gar nicht so möglichst hohe Endgeschwindigkeiten zu erreichen, dann macht es sogar mehr Sinn, vielleicht immer nur so 15, 20 Meter Antritte zu machen. Was dann hinsichtlich Metabolismus und Training dann auch wieder sinnvoll ist, weil wenn ich so kurz sprinte, brauche ich nicht ganz so lange Pausen, dass ich kurze Antritte mache, um danach wieder maximal einen Antritt zu machen, als wenn ich 150 Meter gelaufen bin und erstmal quasi die Übersäuerung aus meiner Muskulatur wieder vertreiben müsste. Ja, also da kriegt man schon so ein langsames Gefühl dafür, wie man das methodisch aufbauen müsste. Ja. Also bei kurzen Antritten müssen die Pausen dazwischen nicht ganz so lange sein. Bei längeren Sprints sollten sie dafür ein bisschen länger sein. Und dann kann man aber über die Pause auch noch strategisch den Effekt ein bisschen steuern. Nämlich, wenn ich gar nicht will, dass ich maximal regeneriert bin, bevor ich das nächste Mal sprinte, dann mache ich die Pause kürzer. Dann wird es aber weniger ein Sprinttraining als vielmehr ein sogenanntes Sprintintervalltraining, was dann eher als Ausdauertraining gedacht ist. Ja.
Und auch Nahtoderlebnis genannt.
Da kommt drauf an, wen du fragst. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Aber auch, weil ich dann, das ist ganz gut nachgewiesen, Sprint-Intervalltraining oder generell hochintensive Intervalltrainingsformen, wenn sie so gestaltet sind, dass die Herzfrequenz auch entsprechend hoch geht, muss man dazu sagen, dass beim Sprint-Intervalltraining schon ganz gut der Fall. Dauert in der Regel halt deutlich kürzer. Man hat vor allem, obwohl es in Summe schon kürzer ist als ein normales Laufworkout von, sagen wir mal, 45 bis 60 Minuten, hast du ja noch einen relativ großen Anteil an Pausen da drin, wo du dich dann auch zusätzlich nicht mal bewegst. Ja, also es dauert nicht so lange und die Zeit, die es dauert, bist du nicht mal durchgehend aktiv, weil du relativ viel Pause machst. Hast aber aufgrund zwei Mechanismen trotzdem einen sehr guten Stimulus auf deine Ausdauerleistung. Und zwar einmal, maximale Energieflussraten gehen in der Regel damit einher, dass auch maximal viel Blut gepumpt werden muss, um die produzierte Energie dann auch nachzuliefern oder die veräußerte Energie wieder aufzufüllen, so muss man es eigentlich sagen. Was bedeutet, wenn viel Blut gepumpt werden muss, muss auch das Herz schnell schlagen. Das heißt, wir haben also hinsichtlich Herz-Kreislauf-System als auch hinsichtlich Stoffwechselsystem dadurch einen Stimulus, den wir durchs normale Joggen eigentlich nicht bekommen. Ja? So, und das wiederum trägt dazu bei, dass einen sehr guten Stimulus auf die sogenannte VO2 Max hat, die ja auch wieder ein sehr guter Prädiktor für Longevity ist, also für die Langlebigkeit. Ja, also VO2 Max wird sehr gut getriggert durch hohe Herzfrequenzen, hohe Intensitäten. Jetzt kommt der zweite Mechanismus dazu, weil jetzt sagt man, ja gut, aber Sprint ist ja anaerob, ja, Laktazid oder Alaktazid, aber es bedarf halt eben Energiebereitstellung ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff. Ist der Fall, ja. Aber dadurch, dass wir halt eben kurze, hochintensive Phasen haben, gefolgt von Pausen, haben wir dort ja Regenerationsphasen. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, wenn ich mich nicht täusche, dass Regeneration immer aerob passiert. Mhm. Ja. Das heißt, in den Phasen, in denen ich gerade nicht sprinte, läuft mein Stoffwechselsystem trotzdem auf einem deutlich höheren Niveau als normalerweise, als Baseline, um die verbrauchte Energie möglichst schnell wieder aufzufüllen. Mhm. Und insbesondere nach hochintensiven Belastungen, wie Sprintintervalltraining, gibt es ein Phänomen, was sich EPOC nennt. Vielleicht schon mal gehört. Ja? EPOC. Ausgeschrieben nennt sich das Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Mhm. Bisschen sperriger Begriff, beschreibt, dass nach hochintensiven Belastungen, wo sehr viel Energie verbraucht wurde, über längere Zeit nach dem Training der Energieverbrauch höher bleibt, weil halt eben dann die, ich sag mal, die Regenerationsprozesse laufen müssen. Wiederauffüllung von Energiespeichern intramuskulär, Abbau von Stoffwechselnebenprodukten, Reparatur von Gewebe und Co. Ja, also muss jetzt, glaube ich, nicht alle Regenerationsprozesse nochmal einzeln aufzählen. Willst du da nochmal einhaken?
Lass uns mal zusammenfassen. Also Testosteron geht hoch. Ich glaube, das ist mittlerweile allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das bei Männern wie bei Frauen absolut positive Effekte hat.
Ja.
Solange die im physiologischen Bereich bleiben, was sie über eine Steigerung durch Training und Co. immer bleiben. Dann hast du VO2 Max gesagt. Tatsächlich ein Hormon fehlt mir noch, was du vorhin selber gesagt hast. Und zwar hochintensive Sprints werden dir dein Stresslevel, also sprich Cortisol und wahrscheinlich auch Adrenalin, wenn du gerade gestresst bist, über den Fight-or-Flight-Reflex, sage ich jetzt mal als Überbegriff, wenn du Sprinttraining einbaust, auch super positiv. Also, das muss ich nochmal erwähnen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, alles, was du gerade aufgezählt hast, also wenn wir beim Testosteron bleiben und beim Cortisol bleiben, dann wirst du diesen positiven Effekt haben, also Testosteron hoch, Cortisol runter. Wenn du das von mir aus, ich würde jetzt mal zum Maximum sagen, wahrscheinlich zwei intensive Einheiten die Woche. Eine ist wahrscheinlich völlig ausreichend zum sonstigen Training dazu. Wenn du das übertreibst und ständig machen würdest, dann würdest du, glaube ich, genau das Gegenteil kriegen. Dann würdest du, würde ich behaupten, ohne jetzt da 1000 Studien zu gelesen zu haben, dass dann dein Testosteron eben nicht mehr hochgeht, sondern sogar eher fällt, weil einfach der Körper es nicht regeneriert kriegt und so weiter. Und dass die Stresshormone hochgehen, weil du eben nicht genug regenerierst und den Körper das System zu viel stresst. Also das würde ich an der Stelle noch hinzufügen wollen. Das
sind solche Übertrainingssymptome, über die man auch häufiger mal spricht.
Oder das Testosteron oder die sexuellen Hormone allgemein einfach eher runterfallen und die Stresshormone eher hochgehen, weil der Körper halt völlig am Limit läuft. Ne? Und das wirst du auch spüren, einer gewissen Fatigue und Unwohlsein und so weiter.
Genau. Ja, also wenn wir jetzt dann übers Training sprechen wollen, wie man es gestalten sollte, bleiben wir mal gerade bei dem Faktor. Ein paar Sachen zur Pausengestaltung, so habe ich ja schon angerissen, aber die Häufigkeit. Ja, wie oft muss ich denn überhaupt mich irgendwie reaktiv oder schnellkräftig betätigen, um Vorteile zu haben. Naja, einmal pro Woche reicht.
Ja? Ich auch. Also das ist auch das, was ich so
short, einmal
was
reicht.
Ich tatsächlich genauso auch irgendwie im Hinterkopf habe, dass ich es auch öfter mal irgendwo gelesen habe und womit ich auch so die beste Erfahrung gemacht habe.
Genau. Natürlich sollte jetzt jemand, der das Ganze leistungsorientiert betreibt und ein Sprinter ist oder vielleicht irgendwie Fußball, Football oder sonst wo ist, aber gesprochen für den Otto-Normal-Menschen, der sein Krafttraining ein bisschen macht und sein Beweglichkeitstraining macht, und vielleicht dann auch mal noch joggen geht, ja, also für normale Fitnessstudio-Mitglieder, nenne ich es jetzt einfach mal, einmal pro Woche explosiv Kraft entfalten, also sprinten und springen, führt schon extrem zu Verbesserungen. Und wie man das Ganze jetzt gestalten sollte, können wir vielleicht jetzt dann mal aufgreifen.
Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Ergänzung aus der Praxis. Interessiert vielleicht manche da draußen, wenn du eben nochmal Richtung Bundesliga und sowas schaust, wo ich mich ja ein bisschen bewegen durfte, weil wir da einige Vereine beliefert haben. Du hast zum Beispiel bei diesen Sportarten wie Fußball auch im Profibereich eben auch diese Übertrainingsthematiken. Aus meiner Sicht sehr stark daraus, dass eben explizit Sprinttraining, explizit Krafttraining, also Athletiktraining, explizit extrem viel Sprint im Fußballtraining plus Turniere, plus Spiele, plus Ding. Also wenn halt ein Mensch zu viel sprintet, selbst als Profi, als austrainierter Vollsportler, haben die ihre Themen, die Regeneration hinzukriegen. Das als kleinen Einschub hier, um das nochmal zu untermalen, dass also die Dosis des Gifts, ist mal ein scheiß Begriff Gift, ja, Sprinten hat nichts mit Gift zu tun, aber die Dosis ist einfach entscheidend. Also für alle, die sich jetzt nach dem Podcast hier vornehmen, verdammt, ich muss mal Sprints einbauen, einmal die Woche.
Genau. Und also alles, was ich vorhin hinsichtlich Bindegewebsgesundheit und Dehnungsverkürzungszyklus und so weiter gesagt habe, das zählt auch für Sprünge. Dadurch, dass Sprünge aber in der Regel halt einmal oder nur wenige hintereinander gemacht werden, zählen jetzt aber dann eben diese ganzen metabolischen Anpassungen fürs Springen eher weniger. Ja, das muss man an der Stelle dazu sagen. Ja, aber um das vielleicht noch ein bisschen voneinander zu differenzieren, Sprints, also die Bewegungsform Laufen, setzt generell eigentlich eher eine horizontale Kraftentfaltung voraus. Ja, wenn das nicht so wäre, würde ich mich nicht horizontal dabei bewegen, sondern nur nach oben. Okay. Und Sprünge setzen in der Regel, sofern ich nicht nach vorne oder nach hinten springe, sondern vertikal nach oben, eher eine vertikale Krafterzeugung voraus. Und das hatten wir in unserer Kniebeugefolge auch schon mal kurz angesprochen. Ja, wenn Sprünge eher Kniebeugen biomechanisch ähneln, dann ähneln Sprints eigentlich eher sogenannten Hinge-Bewegungen wie Kreuzheben. Ja?
Sorry, ich muss drauf gucken. Ich muss nur kurz gucken, ob meine Frau geschrieben hat. Sie wollte nicht unverschämt sein hier.
In der Situation glaube ich absolut nachvollziehbar, dass du da drauf gucken möchtest. Ja, genau, das mal zur Differenzierung. Und auch, weshalb ich denke, man sollte irgendwie eine Sprintbewegung oder irgendwie zumindest eine Laufbewegung da integrieren und irgendeine Form von vertikalen Sprints. Ja? Also, dass man halt eben die horizontale und die vertikale Kraftentfaltungskomponente mit drin hat. Mhm. Wie geht man das Ganze jetzt an? Naja, die einfachste Form, bleiben wir beim Sprinttraining, weil sich, Entschuldigung, beim Sprungtraining, beim Reaktivkrafttraining, weil sich's echt sehr gut ins normale Training integrieren lässt, ist Seilspringen. Mhm. Ja, mache ich auch gerne, mache ich tatsächlich immer noch ab und an, wenn ich irgendwo ein Seil zur Verfügung habe. Zum Aufwärmen locker Seilspringen. Jetzt nicht maximal hoch, sondern lockeres Tänzeln, ja, also dass man einfach mal mit einer federnden Bewegung aus den Sprunggelenken arbeitet, ja. So, und das bereitet dann auch schon mal die Plantarfaszie, die Achillessehne für alles, was danach kommt, schon mal super gut vor, ja. So, und die nächste Steigerung wäre dann im Grunde genommen, dass man tatsächlich mal, ich sag mal, mit begrenztem Weg einfach nach oben springt, ja. Sogenannte Counter-Movement-Jumps. Zu Deutsch übersetzt Gegenbewegungssprünge. Was bedeutet, man startet im aufrechten Stand und senkt dann quasi den Körper ein Stück weit nach unten ab und nimmt das als Schwung, um dann nach oben wegzuspringen. Die müssen nicht maximal hoch sein und für alle, die damit beginnen, beginnt gerne erstmal mit 50% eurer subjektiven Maximalleistung. Also es geht erstmal nur darum, überhaupt zu springen und nicht darum, maximal zu springen. So würde ich dann die subjektiv wahrgenommene Intensität, also die Anstrengung, mit der man springt, würde ich dann progressiv steigern. Ja. So, man kann das vielleicht auch messbar machen über die Höhe, wie man springt. Das ist jedem selbst überlassen, wie man das am besten irgendwie quantifizieren kann. Aber ich glaube, die subjektive Schiene, wie viel Kraft erzeuge ich jetzt, während ich hochspringe, die ist für alle ganz gut abschätzbar. Ja? Mhm. Also, um damit zu beginnen, erstmal überhaupt springen. Und wenn es nur so hoch ist, dass die Füße gerade so vom Boden abheben, reicht. So, die nächste Frage ist, wie oft muss man das jetzt machen? Ja, beim Seilspringen macht man es in der Regel schon irgendwie ein bisschen länger, aber das ist auch ein lockeres Hüpfen, lockeres Traben. Bei den Sprüngen würde ich sagen, man macht maximal Serien von 4 bis 5 Sprüngen hintereinander, also Wiederholungen mit kurzen Pausen dazwischen, macht dann eine längere Pause und macht das Ganze dann nochmal. Und da reichen schon 2 bis 3 Serien. Ja, für jemanden, der normalerweise halt eben nichts macht, nach der Trainingslogik folgend, ich werde immer besser in dem, was ich halt bisher, also wenn ich das tue, was ich bisher nicht getan habe, werde ich darin besser. Geht es erstmal drum, wirklich überhaupt diese Tätigkeit wieder auszuführen. Und ich will auch gerade bei Sprints und Sprüngen jetzt davor mahnen, dem Irrglauben zu verfallen, viel hilft viel. Weil ja, auch da ist tatsächlich ein bisschen mehr Trainingsumfang am Ende wirksamer. Aber, und das ist die Mahnung, aber nur, wenn man es auch tolerieren kann, wenn man es regenerieren kann. Und wenn man halt eben jetzt lange nicht gesprintet oder gesprungen ist, beginnt mit der absoluten Minimaldosis. Ja, 2 Sätze, 3 Sprünge, reicht. Ja, und dann kommt man vielleicht irgendwann dazu, dass man das besser tolerieren kann. Man spürt das ja auch, dass man dadurch weniger müde. Dann macht man vielleicht statt 3 Wiederholungen macht man 4 Wiederholungen oder 5 und statt 2 Sätzen macht man 3 Sätze. Und dann ergibt sich das. Und dann kann man langsam eben die Sprunghöhe steigern, sodass man wirklich nach und nach alle beteiligten Strukturen, vor allem die Bindegewebsstrukturen, ja, bei Sprüngen maßgeblich Plantarfaszie und Achillessehne, dass die langsam an diese neue Belastung oder diese verlernte Belastung wieder herangeführt werden. Ja.
Und das siehst du dann auch als eine der maßgeblichen Basisgeschichten für das Sprinten dann nachher, oder?
Genau.
Also wenn du besser wirst im Springen, dann hast du eigentlich deine Physiologie schon mal zumindest im Bereich Sprunggelenk, Plantarfaszie, Wade und so weiter gut vorbereitet für die Anforderung Sprinten, oder?
Ich thematisiere das auch deshalb als erstes, weil Springen eigentlich so gut wie überall trainierbar ist. Mhm. Kann jeder Mensch zu Hause im Wohnzimmer machen. Ja, solche Hops nur aus dem Sprunggelenk auf der Stelle, also quasi simuliertes Seilspringen. Man braucht ja kein Seilspringen, um diese Bewegung aus den Sprunggelenken zu machen. Ja, das kann man überall machen. Mhm. Und das wird einen schon reaktiver machen. Das wird schon einen positiven Einfluss auf Plantarfaszie, Achillessehne, Wadenmuskulatur, eigentlich die gesamte fasziale Kette, myofasziale Kette haben. Ja. Und wenn man das gut tolerieren kann, dann geht man vielleicht in die Hocke dynamisch und wieder hoch. Also dynamische Kniebeugen. Es wäre jetzt sogar eine Vorübung zum Counter-Movement-Jump, wer da noch Bedenken hat. Wer das gut toleriert, der springt dann halt nach der dynamischen Kniebeuge. Und dann kann man über die Höhe, dann ist im Grunde genommen das Limit nur die Deckenhöhe irgendwann, ja, aber progressiv eben die Höhe steigern, dann ist gut. Wer es dann noch weiter fortschreiten will, kann theoretisch sogar auf einbeinige Sprünge umsteigen, ja, geht auch so gut wie überall, auch in unterschiedlichen Richtungen, ja, also ich kann auch sogenannte Bounce machen, ja, wo man dann eben nach vorne oder diagonal oder zur Seite hinweg springt und wieder zurück in die Ausgangsposition. Das sind einbeinige Sprünge. Was ich ganz gut finde, ist, weil man dann halt eben nicht nur die horizontale Komponente in der Vorwärtsbewegung mit drin hat, sondern auch Seitwärtsbewegung, was ja dann auch öfters mal relevant ist. Alle Spielsportler werden das kennen, wenn man irgendwie eine Finte macht oder eine Ausweichbewegung, dann muss man sich auch mal schnell zur Seite abdrücken. Das ging früher mal mit 20, mit Mitte 20. Wenn man es nicht mehr macht, geht es irgendwann nicht mehr so gut. Ja, also auch da gleiches Prinzip. Kurze Sprünge, also alles, was bei Vorwärts- und Seitwärts- und Diagonalsprüngen ist, da substituieren wir jetzt einfach mal die Sprunghöhe mit der Sprungweite hinsichtlich der Progression. Das heißt, wir springen erstmal kurze Distanzen und steigern dann halt eben die Distanzen progressiv, um die Sprungleistung zu vergrößern. Ja. So, und wenn man aber direkt nach draußen möchte und direkt auch irgendwie eine laufende Tätigkeit ausführen möchte, weil man das auch schon gewohnt ist zu joggen und die entsprechende Beinachsenstabilität mitbringt, weil man Krafttraining macht und da generell halt schon seine Grundlagenfitness ein bisschen aufgebaut hat, dann kann man dann auch nach draußen gehen, weil dann sind wir ja schon bei den einbeinigen alternierenden Sprüngen, ja. Und da würde ich jetzt nicht direkt anfangen, wirklich Vollgas zu sprinten, sondern auch hier erstmal versuchen, über kurze Distanzen schneller zu joggen und dann eben steigern. Und wenn man dann gewohnt ist, ich sag mal mit einer doch sehr, ja, wie soll ich sagen, mit einer schnelleren Geschwindigkeit über längere Strecken zu laufen, ja, so 400-500 Meter Intervalle, dann wird es irgendwann lästig, einfach noch länger oder noch schneller durchgehend zu laufen. Dann würde ich tatsächlich anfangen, wirklich die Strecken zu reduzieren. Sagen wir mal auf Strecken irgendwo so um die 50, 60 Meter. Und dann nicht einfach loszurennen, sondern ich würde dann mit Steigerungsläufen starten. Mhm. Das bedeutet, ich beginne in einem normalen Jogging-Tempo und werde über die komplette Laufdistanz von 50, 60 Metern, später dann gerne auch 100
immer oder schneller. Mehr,
einfach immer schneller werden. Ja. So, und das mache ich dann auch erstmal für ein paar Wochen, damit sich an diese Sprintgeschwindigkeiten, die ich am Ende der Distanz vielleicht für eine Sekunde oder maximal zwei dann erreiche, dass ich auch da dann mein Muskelgelenksystem, alle Strukturen entsprechend dran anpassen können. Ja. So. Und das, was ich jetzt alles beschreibe in dieser, ich sag mal, granularen Herangehensweise, was nach was jetzt trainiert werden soll, das gilt jetzt logischerweise nicht für einen 20-Jährigen oder 25-Jährigen oder jemanden, der mit 30 noch aktiv Fußball spielt und ohnehin regelmäßig sprintet, sondern...
Kennst die heutigen 25-Jährigen nicht.
Jetzt für manche wäre da schon Weltbild auch nicht kaputt.
Wäre da schon auch ein langsamer Aufbau gut, glaub mal. Was ich noch gerne einschieben wollen würde, womit ich schon gute Erfahrungen gemacht habe, natürlich kannst du, was wir gerade auch gesagt hast, wenn Beinachse und sowas passt, wenn du zum Beispiel in dein Training halt schon mal Hip Thrust eingebaut hast, Gluteus Maximus schon mal wieder ins Leben gerufen hast, ischokorale Muskulatur in einem liegenden, sitzenden Beinbeuger oder was trainiert hast und so, eine gewisse Grundkraft da ist in den Strukturen. Also du kannst deshalb nicht sofort besser und schneller sprinten, aber es ist eine gute Basis, dass die Muskulatur halt mit dieser Leistungsabforderung gut umgehen kann. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, eine gewisse Flexibilität in den Strukturen, also eine Abduktion zu können mit gleichzeitiger Hüftstreckung, ein Kniestand, Hüftstreckung, also dass einfach die Strukturen, die in der Hüfte dann sehr gefordert sind, auch zu beugen und so weiter während dem Sprint, die ein bisschen vorzubereiten, das ist schon, glaube ich, auch ein guter Ratgeber. Also zudem, dass man dann trotzdem natürlich, also wenn du es vorbereitet hast und du sprintest los wie ein Behämmerter, wirst du dir trotzdem wehtun. Mindestens einen heftigen Muskelkater, wie ich es hatte. Also ich will nicht den Aufbau von dir damit zunichte machen, ganz und gar nicht, sondern das würde ich einfach gerne noch mit einschieben, dass halt ein gutes Muskeltraining, ein gutes Muskellängentraining auch beiträgt, dass du diese Anforderungen besser mit weniger Schmerzen, weniger negativen Geschichten einfach erleben kannst.
Und
die Übungen machen so oder so Sinn, das kommt noch on top.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube sogar, dass ich es vorhin ja auch angesprochen habe, dass diese Progression dann beginnt, wenn ich die Voraussetzungen dafür geschaffen habe.
Genau, und ich wollte es nochmal untermauern, was wir unter den Voraussetzungen verstehen.
Mhm. Nee, prima. Ist auf jeden Fall nochmal deutlicher geworden. Und ich würde an der Stelle vielleicht sogar noch den Hinweis geben, wenn ich jetzt nur beidbeinig springen will, dann sind Vorübungen wie zum Beispiel Beinpresse, Kniebeuge, Hip Thrust, Kreuzheben, ja, das ist alles sinnvoll. Aber wenn ich dann anfangen möchte, irgendwie einbeinig zu springen oder dann später maximal zu sprinten, machen Übungen vorher, ja, wie zum Beispiel Split Squats, also statische oder dynamische Ausfallschritt-Varianten, also alles, was einbeinige Kniebeuge-Varianten sind, machen Sinn.
Mega.
Denn man muss sich halt die Frage stellen, macht es Sinn, mit maximaler Krafterzeugung alternierend einbeinig zu springen, bevor ich mein eigenes Körpergewicht mit oder ohne Zusatzgewicht in einer festen Position auf- und abwärts bewegen kann, ohne dass mir meine Beinachse kollabiert. Ja. Und daher finde ich das ganz gut für all diejenigen, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, Instabilitätsgefühle in den unteren Extremitäten haben, dass man dann irgendwann auch einfach mal einbeinige Kniebeugen, sprich Ausfallschritte oder sogenannte Split Squats, ja, dass man die dann ins Training einfach integriert, weil man da dann unter sehr gut kontrollierten Bedingungen sich darauf konzentrieren kann, die spätere Zielbewegung beim Springen und Sprinten auszuführen, aber sich deutlich besser darauf fokussieren kann, dass die Beinachse auch tatsächlich stabil bleibt, ja, dass man eine physiologische Beinachse beibehält.
Wir sehen es übrigens bei uns in den Daten, wir nehmen ja beim Milon Yu diesen Sprungtest. Und wenn die Leute dann eben mit regelmäßig Muskeltraining anfangen, Beinpresse, Streckerbeuger und so weiter, wird dieser Hochsprungtest deutlich besser. Ohne dass die spezifisch springen, sogar trainieren. Also das unterstreicht es einfach auch nochmal. Was hältst du von, oder magst du gerade nochmal weitermachen, wie du es aufbauen würdest? Weil ich hätte jetzt noch eingeschoben, ich habe sehr geile Erfahrungen bei mir selber und auch früher so bei Klientinnen und Klienten, mit Treppensprints anzufangen, statt auf der Ebene. Das hat mir immer geholfen, so als Zwischenschritt vielleicht gedanklich zwischen Springen, weil es ja auch vertikaler ist als horizontaler. Da habe ich dann weniger diese Leistenthematiken und so. Weiß nicht, ob das vielleicht nur bei mir so war oder keine Ahnung.
Ich sehe es aus koordinativer Sicht tatsächlich bei den meisten Personen, die ich jetzt so im Kopf habe, schwierig. Ja, also da würde ich eher auf dem ebenen Untergrund, auch ohne Steigung, erstmal ebene, glatte Fläche, geradeaus laufen, weil halt eben jede Stufe dann doch auch eine gewisse Verletzungsgefahr birgt, gerade wenn man das koordinativ vielleicht noch nicht oder nicht mehr so gut kann.
Weil mir witzigerweise fällt es an der Treppe, gerade zum Einstieg, deutlich leichter als auf der Ebene. Vielleicht auch, weil das für mich von den Waden her und so einfacher ist.
Es ist gut möglich. Keine Ahnung. Allerdings würde ich jetzt sagen, dass du vielleicht auch, was Kraft und Koordination angehst, jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die Zielgruppe bist, für die ich diese Progression jetzt einmal da dargelegt habe. Ja, und das nochmal zu verdeutlichen, ich habe es vorhin kurz begonnen, es geht nicht um 20- bis 30-Jährige, die ohnehin sportlich sind, sondern es geht jetzt eigentlich eher um deutlich über 30-Jährige, also sprich 40, 50, 60, die damit jetzt vielleicht wieder beginnen wollen. Ja. Je jünger und leistungsfähiger und je besser trainiert man ist, also je besser die Voraussetzungen sind, desto mehr dieser vorbereitenden Steps, die ich gerade erwähnt habe, kann man natürlich überspringen und direkt mit Steigerungsläufen beginnen. Ja. Also jemand, der nicht gewohnt ist zu sprinten, direkt sprinten zu lassen, würde ich unabhängig von den Voraussetzungen nicht gutheißen. Ich würde immer zuerst mit Sprungvarianten und Steigerungsläufen beginnen. Und dann, wenn man halt eben bei den Steigerungsläufen 50, 60 Meter bei maximaler Intensität angekommen ist, heißt, ich renne dann wirklich am Ende so schnell ich kann, dann verlängere ich die Sprintdistanz. Ja. So, das gibt's noch eine andere Möglichkeit. Ich versuche schneller auf die Endgeschwindigkeit zu kommen. Ja, aber angenommen, ich mache jetzt 40, 50 Meter Sprints und ich lege mit maximaler Beschleunigung am Anfang los und komme dann am Ende bei 50 Metern auch bei der maximalen Endgeschwindigkeit an, dann habe ich ja hinsichtlich Sprintsteigerung eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder länger zu rennen oder eine Steigung zu wählen. Ja, sowas wie Bergsprints. Genau. Damit habe ich jetzt aber die Reihe eigentlich so aus meiner Sicht ganz gut abgeschlossen, wie ich das aufbauen würde. Magst du noch was ergänzen?
Nee, klingt für mich absolut sinnvoll und ich hoffe, dass vielleicht machen wir uns sogar diesmal die Mühe, oder du, dass du das vielleicht sogar nochmal in ein paar Zeilen runterschreibst und unten irgendwie in die Beschreibung vom Video reinpackst, dass man das nochmal nachlesen kann, weil das so vielleicht was ist, was leichter ist zu lesen, als jetzt vom Gehörten so umzusetzen. Aber ich finde es sehr, sehr logisch vom Aufbau und ich hoffe, dass es viele der Zuhörerinnen und Zuhörer animiert, es mal zu probieren und einzubauen. Und vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Vergleich dazu. werde ja sehr oft, also ich war ja irgendwie letzte Woche ein bisschen in Italien mit den Kids im Urlaub und habe dann einmal irgendwie ein Video reingestellt, wo ich halt am Strand da irgendwie wieder mal einen Stein gehoben habe. Natürlich in Flipflops und die ganze Welt hat sich nur Gedanken drüber gemacht, wie schlimm das ist, dass ich Flipflops anhab und keine Sicherheitsschuhe, also wobei ich auch nicht weiß, welcher Schuh mir bei dem Stein helfen soll, wenn der fällt. Ich finde es aber spannend, dass die Leute halt sich nur Gedanken machen um diese vermeintlichen Gefahren. Dabei ist halt die Gefahr, einfach nichts zu machen, viel größer. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte den Vergleich ziehen. Ich werde oft angesprochen, warum diese Steine heben und was dieser Quatsch soll. Und ja, es muss kein Mensch Steine heben. Aber Fakt ist halt, wenn ich halt so einen 100-Kilo-Stein heben kann, dann begegnet mir im Alltag halt nichts anderes im Normalfall, was ich nicht heben kann, wenn ich muss. So. Und so würde ich es auch mit dem Sprinten sehen. Wenn du halt sprinten kannst, dann wirst du mit Gehen und Gleichgewicht beim Gehen und Dinge hoch und runter gehen und so wahrscheinlich kein Thema haben. Also wenn du die viel schwierigere und viel komplexere Anforderung gut beherrschst, dann wirst du halt bei den Alltagsdingen, die am Ende des Lebens durchaus ein Problem werden und schwierig werden, so eine hohe Fähigkeit haben, dass das Normale halt im Alltag immer aus dem Ärmel geschüttelt wird. Und das möchte ich nochmal allen mitgeben. Nicht jeder muss alle extremen Sachen machen, aber es macht manchmal Sinn, vermeintlich, ja, extreme Dinge zu tun, um die einfachen Dinge im Leben einfach viel besser machen zu können als jeder andere. Das noch so als Abschlusssatz hier an der Stelle.
Und ich finde ihn wirklich ganz hervorragend und habe daher nichts hinzuzufügen.
So, wieder mal danke an alle, die bis hier dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und lernen. Wir hatten die letzte Zeit unter den Videos sehr viel Interaktion. Das freut uns sehr. Danke für den Support. Gerne weiter so machen. Gebt uns gerne Themen rein. Wir hatten jetzt öfter die Anfrage Thema Frauengesundheit. Da haben wir schon, sind wir schon am Sprechen mit jemandem. Nicht wahr, lieber Patrick? Da hoffen wir, kommt bald mit einer Expertin ein toller Podcast. Und Blutbildthemen wurde sich öfter mal gewünscht. Da sind wir auch dran. Kommt vielleicht nächste Woche auch was für euch. Also seid gespannt, bleibt dran, supportet uns weiter. Wir haben Spaß dran, euch hier ein bisschen was mitzugeben. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich lerne ja auch immer dazu. Danke dafür, Patrick. Und wir sind raus für heute. Wir hören uns, sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.